Gut, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu der zweiten Vorlesung in unserer Endokrinologie-Reihe sozusagen. Thema der Vorlesung ist die Diagnostik, labormedizinische Diagnostik des Hypophysen-Nebennierensystems. Wie Ihnen bekannt ist, in der Nebenniere befinden sich vier Sonnen, Sonna glomerulosa, fasciculata, reticularis und medullaris. Also im Prinzip in Sonna medullaris, in den chromaffinen Zellen, werden Katecholamine produziert. Aus Zeitmangel werden wir heute allerdings darüber nicht sprechen. In drei anderen Sonnen, in Nebennierenrinde, werden Mineralokortikoide, Glukokortikoide und Androgene produziert. Und Thema der Vorlesung heute sind die Glukokortikoide. Wie Ihnen auch aus der Physiologie und Pathophysiologie bekannt ist, werden die Corticosteroide, vor allem Cortisol, in Nebenniere produziert. Dort erfolgt die Regulation der Cortisolfreisetzung durch adrenokortikotrope Hormon, also ACTH, auch als Corticotropin bekannt. Wiederum die Produktion von Corticotropin in Hypophyse wird durch Hypothalamus gesteuert und ganz konkret durch Corticotropin Releasing Hormon, auch bekannt als Corticoliberin. Cortisol und sonstige und andere Corticosteroide haben die Eigenschaft, die Freisetzung von CRH in Hypothalamus zu blockieren. Dadurch entsteht ein Regelkreis bzw. eine negative Rückkopplung. Und diese negative Rückkopplung steuert die Produktion und letztendlich die Funktion des Hypophyse-Nebennierensystems. Dadurch wird eben die Physiologie erhalten, wenn dieser Regelkreis, wenn diese negative Rückkopplung funktioniert. Die Störungen in dieser negativen Rückkopplung führen zu verschiedenen pathologischen Situationen. Und welche sind das? Das ist hier in diesem Übersicht dargestellt. Die Erkrankungen der Nebenniere umfassen etwa Cushing-Krankheit, das ist die genuine adrenale Hyperfunktion, sowie Addison-Krankheit, eine genuine adrenale Hypofunktion. Cushing-Krankheit können wir etwa in primäre, sekundäre und tertiäre Formen teilen. Die primäre Form der Cushing-Krankheit beruht auf die vermehrte Produktion von Cortisol direkt in der Nebenniere. Sekundär kann die vermehrte Produktion von Cortisol von der vermehrten Synthese und Freisetzung von ACTH in der Hypophyse abhängig sein, oder auch kann es zu vermehrter oder erhöhter Stimulation von ACTH-Produktion durch die Corticoliberin kommen. Da haben wir zu tun mit den tertiärbedingten Formen von Cushing-Krankheit. Von Cushing-Krankheit muss man unterscheiden, Cushing-Syndrome. Darunter verstehen wir die funktionale Manifestation des erhöhten Spiegels von Corticosteroiden. Cushing-Syndrom kann zum Beispiel auch dadurch entstehen, dann entstehen, wenn ein Patient zum Beispiel mit Corticosteroiden behandelt wird und eben Symptome von Cushing-Krankheit bei seinem Patienten entwickeln können. Genauso wie bei Cushing-Krankheit, auch bei Addison-Krankheit, können die Ursachen primär, also Nebenniere lokalisiert sein, oder sekundär bzw. tertiär, das heißt in der Hypophyse oder im Hypothalamus. Cushing-Syndrom, was die Ätiologie angeht, unterscheiden wir ACTH-abhängige Formen, etwa 80%, das heißt Mehrheit von Cushing-Syndromen sind ACTH-abhängig. Hier kommt es zu vermehrter Produktion von ACTH, entweder hypophysar, das ist am häufigsten durch kleine Adenome verursacht, aber es kann zur Ektope-Produktion von ACTH kommen. Hier an erster Stelle Bronchialkarzinome. Bronchialkarzinome sind echte Künstler, was die Ektope freisetzen von verschiedenen Hormonen angeht und können unter anderem auch ACTH synthetisieren und freisetzen, aber auch Thymus-Tumoren, Lebertumoren oder Nierenkarzinome können vermehrt durch vermehrte ACTH-Freisetzung zu ACTH-abhängigen Cushing-Syndrom führen. ACTH-unabhängige Formen von Cushing-Syndrom, etwa 20%, an erster Stelle steht hier Nebennierenadenom, aber auch Gott sei Dank sehr selten, sogar extrem selten, Nebennierenkarzinome können ACTH produzieren und auch die benigne Nebenhyperplasien im Nebennierenbereich, Hyperplasie oder Dysplasie, können zu Cushing-Syndrom führen. Und wie ich schon gesagt habe, exogene Glukokortikoidgabe kann auch die ähnliche Symptomatik hervorrufen. Was Sie hier sehen, ist eine der ersten Patientinnen, nicht die erste, nicht diese von Cushing-Syndrom beschrieben, aber eine der ersten Patientinnen, die in den USA beschrieben wurde. Hier im Alter von 20 Jahren, hier im Alter von 26 Jahren. Sie sehen, dass die typische Symptomatik von Cushing-Syndrom kann sich innerhalb von wenigen Jahren entwickeln. Das ist also ein langer Prozess, aber nicht sehr, also es handelt sich hier nicht um Tage, Wochen oder Monate, eben eher um Jahre. Welche Symptome sind das? Mondgesicht, zentrale Adipositas, Akne, Haarausfall, besonders bei Frauen, die eine Haut, Hautinfektionen, da Corticosteroide immunsupprimierend wirken, aus selben Grund auch gestärkte Wundheilung. Pathologische Frakturen können sich entwickeln, Muskelschwund und Glykosuria, weil Cortisol auch die Funktion bzw. die Wirkung oder gegende Wirkung von die Wirkung von Insulin sozusagen hemmen kann. Sie sehen, dass diese Symptome nach der Therapie, erfolgreiche Therapie von Cushing-Syndrom praktisch komplett auch zurücktreten können. Das heißt, wir haben hier praktische komplette restitutiate Integrum nach der erfolgreichen Therapie. Und die Frage sozusagen, die Sie mit der Sie konfrontiert werden, ist, wenn Sie Patienten mit so einer Symptomatik sehen und aufgrund dieser Symptomatik haben Sie einen Verdacht, entwickelt sich ein Verdacht auf, entsteht ein Verdacht auf Cushing-Syndrom. Welche Diagnostik können Sie hier heranziehen? Wie kann Ihnen das Labor in dieser Diagnostik helfen? Und hier gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten, also zumindest das sind die Möglichkeiten, die wir hier im Zentrallabor anbieten. Sie können Cortisol-Tagesprofil bei uns anfordern oder die Bestimmung von Cortisol in Sammelurin oder Sie können auch Dexamethason Suppressionstest durchführen und uns die Proben dann zur Bestimmung von Cortisol ins Labor schicken. Welche jetzt von diesen drei sollten Sie nehmen? Das ist nirgendwo eindeutig definiert, aber man sagt, dass man sollte mindestens mit zwei von diesen drei Tests ein eindeutiges Ergebnis haben, um dann Cushing-Syndrom zu diagnostizieren. Cortisol-Tagesprofil sehen Sie einen Verlauf hier auf diesem Dia. Cortisol ist, der Cortisolspiegel im Blut schwankt im Verlauf des Tages und Sie sehen, dass Zenit ist etwa so gegen 8 Uhr erreicht, also in Morgenstunden, während spät in den Nachtstunden ist Nadir erreicht, Cortisolspiegel im Blut erreicht Minimum. Und normalerweise bei einem Patienten oder bei einer Person, bei einer gesunden Person, fällt Cortisol unter den Spiegel von 5 Mikrogramm pro Deziliter. Haben Sie so ein Ergebnis, dann ist Cushing-Syndrom sehr unwahrscheinlich. Bei Patienten mit Cushing-Syndrom ist eben diese diurnale Schwankung des Cortisolplasmaspiegels praktisch komplett oder weitgehend aufgehoben und deswegen fällt bei diesen Patienten Cortisol nicht unter dem Spiegel von 5 oder unter dem Niveau von 5 Mikrogramm pro Deziliter. Cortisol in Sammelurin ist eine weitere diagnostische Möglichkeit. Wie hier dargestellt ist, sind die Mengen an Cortisol, die in 24 Stunden Urin freigesetzt oder ausgeschieden werden, stark erhöht. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass hier die Skala logarithmisch ist. Das heißt, es handelt sich bei vielen Patienten eine massive Erhöhung. Das sehen wir zum Beispiel nicht bei Patienten mit Adipositas, die manchmal bei den Cushing-Syndrom missdiagnostiziert werden kann. Und schließlich Dexamethason-Test mit kleiner Konzentration bzw. mit kleiner Dosis von Dexamethason, etwa 2 Milligramm. Wie ist der Verlauf dieses Tests? Dem Patienten wird Dexamethason verabreicht und Dexamethason als Corticosteroid hemmt die Produktion von ACTH in der Hypophyse. Dadurch wird die Produktion von ACTH gehemmt und durch die verminderte Präsenz oder Konzentration von ACTH im Blut wird auch weniger Cortisol produziert. Also praktisch die Produktion von Cortisol wird durch die Gabe von Dexamethason supprimiert. Und das sieht man bei einer normalen Person, die Konzentration von Cortisol senkt im Normbereich. Wenn Sie dann in Zukunft diesen Test durchführen werden, dann werden Sie sehen, dass bei meisten Patienten eigentlich fällt Cortisol unter dem Niveau, in dem wir oder in dem Level, unter dem wir praktisch nicht mehr messen können. Das heißt, man kann bei diesen Personen nach der Gabe von Dexamethason so gut wie kein Cortisol mehr messen. Bei Cushing-Syndrom sehen wir diese Suppression nicht. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man tatsächlich mit dem Cushing-Syndrom zu tun hat. Und wenn Sie also durch Durchführung von diesen zwei Tests die Diagnose von Cushing-Syndrom bestätigt haben, stellt sich natürlich die Frage, welche Form des Cushing-Syndroms, um welche Form des Cushing-Syndroms sich handelt. Primäre, sekundäre, ACTH-abhängig, ACTH-unabhängig. Und hier kann Ihnen auch das Labor unter Umständen helfen, nämlich bei der Durchführung von zwei weiteren Tests, sogenannten CRH-Tests und Dexamethason-Suppressionstests, allerdings mit den Dosen von Dexamethason, die höher als 2 Milligramm sind, zum Beispiel 8 Milligramm oder sogar mehr. Dexamethason Hemmtest, warum nehmen wir eigentlich in diesem Test dann bei der Differenzierung große Mengen oder große Dosen an Dexamethason? Der rationale dieser Test ist, dass die beiden ACTH-abhängigen bzw. hypophysären Formen von Hypothalamo, hypophysären Formen von Cushing-Syndrom, die vermehrte Produktion von ACTH stammt von den Zellen, von Adenomen, und diese Zellen haben die molekulare Ausstattung, die einer normalen Zelle der Hypophyse etwa entspricht. Deswegen reagieren diese Zellen auf die Suppression, die durch Dexamethason induziert wird. Nur wir brauchen einfach mehr von Dexamethason, um mehr einzusetzen, weil wir mehr Zellen in einem Adenom, im Bereich eines Adenoms haben, in denen ACTH-Produktion supprimiert werden muss. Aber im Prinzip, man kann immer eine Dosis finden, mit der man eben die ACTH-Produktion und Cortisol-Produktion supprimieren kann. Und wie sehen Sie hier auf diese Abbildung, bei den meisten Patienten mit Hypothalamus-Hypophysäre-Cushing-Syndrom lässt sich tatsächlich Cortisolspiegel im Blut mit Hilfe von Dexamethasongabe supprimieren. Das ist bei ACTH-Ektopie oder Nebennierenrindenautonomie nicht der Fall. Hier sehen wir die Suppression nicht. Beim CRH-Test ist der Rationale ein bisschen anders. Hier geben wir einfach CRH. CRH, wie ich schon gesagt habe, ist normalerweise im Hypothalamus produziert. Hier verabreichen wir diese Substanz dem Patienten exogen. Und CRH stimuliert die Zellen eines Adenoms, die dann vermehrt ACTH produzieren. Und dadurch kommt es letztendlich auch zu vermehrter Sekretion von Cortisol in der Nebenniere. Deswegen sehen wir nach der Gabe von CRH bei Patienten mit Cushing-Syndrom eine vermehrte Sekretion oder erhöhte Spiegel von ACTH und auch von Cortisol in Plasma. Und jetzt können Sie mich natürlich fragen, wie hoch dann muss ACTH oder Cortisol, wie hoch müssen sie ansteigen, damit wir mit Sicherheit Cushing-Syndrom diagnostizieren können. Leider gibt es hier keine feste Richtlinien. In meisten Patienten kommt es doch zu einer erheblichen Erhöhung sowohl von ACTH als auch Cortisol nach der Gabe von CRH. Aber Sie sehen, dass es gibt auch Patienten, bei denen diese Anstiege relativ gering sind, dass es auch gewisse Überlappung mit normaler Population gibt. Also hier muss man die Ergebnisse dieses Tests sozusagen im Rahmen des gesamten Krankenbildes interpretieren, im gesamten Kontext der Diagnostik. Was macht dann der CRH-Test bei ACTH-Ektopie und Nebennierenrindenautonomie? Hier kommt es zur Erhöhung des Plasmaspiegels von Cortisol aufgrund der vermehrten Produktion in Nebenniere oder der indirekt durch die Freisetzung von ACTH auf einem Tumor, also durch den erhöhten Spiegel von ektop-produzierten ACTH und Cortisol. Praktisch endogenes Cortisol supprimiert komplett die Produktion von ACTH in der Hypophyse. Insofern, nach der Gabe von CRH, da eben die Funktion von Hypophyse komplett supprimiert ist, kommt es praktisch zu keiner Änderung des Plasmaspiegels, weder von ACTH noch von Cortisol. Und wie können wir dann zwischen ACTH-Ektopie oder Nebennierenrindenautonomie unterscheiden? Durch die Messung von bzw. die Beurteilung des Plasmaspiegels von ACTH. Bei ACTH-Ektopie ist natürlich Plasmaspiegel von ACTH stark erhöht. Bei Nebennierenrindenautonomie, wo es zur vermehrten Produktion von Cortisol direkt in die Nebenniere kommt und Hypophyse komplett supprimiert ist, ist natürlich auch die Produktion von ACTH in der Hypophyse supprimiert und dadurch ist der Spiegel von ACTH dann bei diesem Patienten praktisch komplett supprimiert, befinden sich unter dem Normbereich. Wichtig ist, dass ihr das Labor ein entsprechendes Test hier zur Verfügung stellt, das heißt ein Test mit ausreichender Sensitivität, mit dem man tatsächlich den ACTH-Spiegel in sehr niedrigem Messbereich zuverlässig messen kann. Und das ist nicht immer die Situation, die Sie vielleicht in den Laboren hierzulande irgendwie treffen können. Gut, wir gehen jetzt zum Morbus Addison. Die Ätiologie dieser Erkrankung ist bei primären Formen an erster Stelle autoimmun. Etwa 75% von allen Patienten mit Morbus Addison, entwickelt sich diese Erkrankung aufgrund eines autoimmunes Prozesses. An zweiter Stelle Tuberkulose und diese, gehe ich davon aus, wird aufgrund zum Beispiel der Zuwanderung in den letzten Jahren auch wird diese Ätiologie immer häufiger vorkommen. An dritter Stelle Hämorrhagien, dann Sarkoidose, Amyloidose, zwei pathologische Prozessen, chronische Prozessen können auch in der Nebenniere zur primären Nebennierenrindeinsuffizienz führen. Dann adrenogenitales Syndrom und sehr selten Adrenoleukodystrophie. Die sekundäre und tertiäre Nebenniereninsuffizienzformen entstehen, wenn entweder Hypothalamus oder Hypophyse nicht in der Lage sind, ACTH zu produzieren, zum Beispiel aufgrund eines Tumors, eines Granuloms, sonstigen Formen der Entzündung, etwa Blutungen oder auch nach der Strahlentherapie kann sich Morbus Addison entwickeln. Anhand von welchen Symptomen können Sie Morbus Addison diagnostizieren? Man sagt oft, dass bei Morbus Addison zu einer Hyperpigmentierung kommt, deswegen haben diese Patienten so hyperpigmentierte, in Gänsenfüßen schwarze Hände. Das kann passieren, aber das passiert normalerweise erst spät in der Entwicklung dieser Erkrankung. Was die Patienten am häufigsten haben, beziehungsweise weswegen sie sich erst beschweren, ist die Leistungsinsuffizienz und Ermüdbarkeit. Und diesen Herrn erkennen Sie mit Sicherheit, das ist Präsident Kennedy, und hier sehen Sie ihn mit den Krücken. Das ist eine der letzten Fotos, die von ihm gemacht wurde, eben mit den Krücken. Später war das eigentlich verboten, ihn so zu fotografieren, weil das konnte eben hinweisen auf eben Ermüdbarkeit oder Leistungsinsuffizienz, die sich bei Präsident Kennedy eben auch und von Morbus Addison entwickelt haben. Er war von Morbus Addison betroffen. Gut, dann kommt noch Libidoverlust, angeblich am häufigsten bei Frauen. Ja, bei Kennedy war das offensichtlich nicht der Fall. Hypotensionsneigung, Hypoglykämieneigung, Gewichtsverlust, Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen. Über Hyperpigmentierung habe ich schon gesprochen. Das sind die Symptome, die Sie unter Umständen, die bei Ihnen unter Umständen einen Verdacht auf Morbus Addison wecken sollten. Und wie können Sie dann mit der Diagnose vorangehen bzw. die Diagnose bestätigen? Hier an erster Stelle sollten Sie vielleicht nicht eine statische den statischen Wert von ACTH messen, sondern eben ACTH und Cortisol, sondern eben ACTH-Stimulationstest. Also hier in der Diagnostik von Morbus Addison steht eigentlich ein Stimulationstest an erster Stelle. Durch die Gabe von ACTH, wenn Cortisol nach etwa 60 Minuten über 20 Mikrogramm pro Deziliter steigt, und handelt sich hier eben um einen absoluten, nicht relativen, sondern absoluten Wert, dann bedeutet das Ausschluss einen Ausschluss von Nebennierenrindeinsuffizienz. Ist das nicht der Fall, können Sie dann die Bestimmung von Plasma-ACTH zur Hilfe holen, und bei Patienten mit hohen Werten von ACTH werden Sie dann primäre Nebennierenrindeinsuffizienz diagnostizieren. Bei niedrigen eine niedrige Sekretion von ACTH haben wir mit sekundären oder tertiären Formen zu tun. Also die Insuffizienz liegt entweder in der Hypophyse oder im Bereich von Hypothalamus. Und um zwischen diesen zwei Formen zu unterscheiden, führt man CRH-Test. Also CRH-Test findet, seine Anwendung sowohl in der Diagnostik von Cushing-Syndrom als auch in der Diagnostik von Addison-Syndrom. Und hier sehen Sie beispielsweise einen ACTH-Stimulationstest bei normalen Patienten, also bei einer normalen Person, bei normalen Individuen kommt es zu einer starken Erhöhung von ACTH. Diese Erhöhung bleibt komplett aus bei den Patienten mit Morbus Addison. Im zweiten Schritt die Messung von ACTH bzw. die Interpretation der ACTH-Werten. Sind die hoch, dann haben wir zu tun mit primärer Nebennierenrindeninsuffizienz. Sind sie niedrig, dann mit sekundärer oder tertiärer Formen von Addison. Die kann man unterscheiden eben mit CRH-Test oder auch mit Insulin-Hypoglykämie-Test. Mit CRH-Test werden die wird die Hypophyse stimuliert, befindet sich die Ursache von Morbus Addison im Bereich von Hypophyse, dann wird es zu keiner Erhöhung von, also die Gabe von CRH wird zu keiner Erhöhung von ACTH-Plasmaspiegel führen. Wenn allerdings die Ursache im Hypothalamus liegt, dann wird die ACTH sogar unter Umständen vermehrt produziert nach der Gabe von exogenen CRH. Bei Insulinhypoglykämitis, durch die Insulin verursachte Hypoglykämie ist praktisch ein unspezifischer Stimulus für Hypothalamus, die führt zur vermehrten Produktion von CRH, was wiederum die ACTH-Produktion verursacht. Und bei Patienten mit sekundären oder auch tertiären Formen sind beide Antworten dann negativ. Und aufgrund von diesen Ergebnissen können Sie das dann unter Umständen zwischen tertiären, sekundären und tertiären Formen von Nebennierenrinde-Insuffizienz unterscheiden. Hier möchte ich jetzt zu einer anderen Erkrankung von Nebennierenrinde kommen, bei denen Ihnen die Labordiagnostik wieder Hilfe leisten kann. Es geht nämlich um AGH, adrenogenitales Syndrom. Dieses Syndrom ist durch den Mangel von 21-Hydroxylase und 11-Beta-Hydroxylase verursacht. Wir sehen, diese beiden Enzyme spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Biosynthese von Steroiden, sowohl von Cortisol und Cortisol-Vorstufen, aber auch in der Synthese von Aldosteron und sonstigen Hormonen, die eine mineralokortikoide Wirkung haben. Und was passiert also, wenn eine von diesen zwei Enzymen nicht funktionsfähig ist, zum Beispiel aufgrund einer Mutation? Es kommt zur verminderten Produktion von Cortisol und Aldosteron und zur sozusagen Stauung, das heißt vor dem von dem Punkt, bei der, also wo es zur Ausfall eines Enzyms gekommen ist, werden die Vorstufen von Mineralokortikoiden und Glukokortikoiden an Konzentration zunehmen. Deswegen werden wir bei diesen Patienten unter Umständen erhöhte Konzentrationen, zum Beispiel von 17-Hydroxyprogesteron, Androstendion oder auch Testosteron beobachten. Und so ist tatsächlich die Pathogenese von adrenogenitalen Syndrom, also aufgrund der nicht stattfindenden Synthese von Cortisol, wird die Produktion von ACTH in der Hypophyse nicht stattfinden. Diese negative Rückkopplung, über die ich am Anfang gesprochen habe, fällt hier aus und deswegen wird vermehrt ACTH produziert. ACTH wird Nebennierenrinde stimulieren und dort wird das produziert, was produziert werden kann. Das heißt, bei 21-Hydroxylase-Mangel an erster Stelle 17-Hydroxyprogesteron, Androstendion und Androgene. Bei 11-Beta-Hydroxylase-Mangel Deoxycorticosteron, 11-Deoxycortisol und ebenfalls Androgene. Und diese Pathogenese führt zu entsprechender klinischer Symptomatik. Diese Symptomatik ist allerdings unterschiedlich ausgeprägt. Bei Patienten mit klassischer Form der 21-Hydroxylase-Defizienz, bei dieser Isoform kommt es praktisch zu kompletten Ausfall der Aktivität des Enzyms, wird typische Symptomatik sehr früh, schon im Kindesalter vorkommen, die umfasst abnorme Genitalien, Salzverlust, Bluthochdruck und Entgleisung in Elektrolyten oder von Elektrolyten. In der zweiten Form, die viel milder ist, die nicht klassische Form, die möglicherweise durch nicht vollständige phänotypische Penetranz zustande kommt oder auch die Heterozygotie von 21-Hydroxylase-Mangel repräsentiert, sind allerdings die Symptome sehr schwache repräsentiert. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wenn zwar 21 Hydroxylase Mangel sehr selten vorkommt, oder selten vorkommt, 1 zu 14.000, ist die nicht klassische Form des 21 Hydroxylase Mangel mit der Häufigkeit 1 zu 500 sehr häufig. Also bei den genetischen Erkrankungen 1 zu 500 ist schon sehr häufig, ist schon sehr häufig. Das heißt, man kann sehr, also fast sicher davon ausgehen, dass Sie mit so einer Patientin oder ein Patient mit 21-Hydroxylase-Mangel in der nicht klassischen Form konfrontiert werden. Mit welchen Symptomen können Sie rechnen bei klassischer AGS? Pseudopubertas precox, Wachstumsstörungen, anormale Genitalien, den Salzverlust, die aufgrund der Entgleisung in der Elektrolytenhomöostase zustande kommt, Hyponatremie und Hyperkalämie, Gedeihstörungen, Erbrechen unter Umständen Gewichtsverlust. Und welche Anormalitäten im genitalen Bereich unter Umständen bei diesen Patienten entstehen können, das sehen Sie hier. Das, was Sie also hier sehen, dass es handelt sich hier nicht um einen Jungen, sondern das ist ein Mädchen. Die vermehrte Produktion von Androgene kann eben bei einem Männchen zu solchen Anormalitäten führen. Bei Patientinnen mit nicht klassischem Late-Onset Adrenogenitalen Syndrom sind diese Anomalien im genitalen Bereich nicht zu sehen. An erster Stelle werden sich hier mit Akne zu tun, mit Hirsutismus, mit Oligomenorrhea, unter Umständen mit prämature Pubache. Und dann, was etwa bei diesen Patienten auch zu sehen sein kann, ist die leicht erhöhte Konzentration von 17-Hydroxyprogesteron, also eine der Vorstufen, die sich sozusagen über dem Niveau von 21-Hydroxylase bei diesen Patienten sammeln können. Leider ist es auch so, dass bei den Patienten, bei einigen von diesen Patientinnen 17-Hydroxyprogesteron-Spiegel im Plasma normal sein kann, beziehungsweise sind die Erhöhungen sind leicht, und hier, um uns sozusagen helfen, können wir auch Nebenniere stimulieren mit ACTH, eben um 17-Hydroxyprogesteron, um die Sekretion von 17-Hydroxyprogesteron genauer zu beurteilen. Also Synaktentest, ACTH-Stimulationstest findet ihre Anwendung nicht nur bei Patienten mit Addison, aber auch bei Patienten mit AGS und bei Patienten mit Late-Onset AGS kommt es nach der Gabe von ACTH zur vermehrten Produktion von 17-Hydroxyprogesteron. Dadurch kann man diese Patienten diagnostizieren, beziehungsweise diese Diagnose von AGS zumindest mittels einer Laboruntersuchung erhalten. Eine ganz ähnliche Symptomatik wie bei AGS sehen wir auch bei polyzystischem Ovar-Syndrom, bei Stein-Leventhal-Syndrom, die Symptome wieder Hirsutismus, Akne, androgenetische Alopezie, Amenorrhea oder Oligomenorrhea, die unter Umständen zu Infertilität führen kann, und wieder 17-Hydroxyprogesteron wie bei Late-Onset AGS normal oder leicht erhöht. Zusätzlich werden Sie bei den Patienten noch oft Adipositas sehen mit typischen zentralen Fettverteilungsmuster. Darüber hinaus eine typische Dyslipidämie mit erhöhten Triglyceriden, niedrigem HDL-Spiegel und etwa normalem LDL-Spiegel und arterielle Hypertonie. In der Bildgebung sieht man tatsächlich polyzystisches Ovar. Das sieht man bei den normalen Frauen nicht. Also zur Diagnose des polyzystischen Ovars brauchen Sie Bildgebung und Feststellung von Oligomenorrhea, Amenorrhea und Feststellung des Hyperandrogenismus bzw. Hyperandrogenämie Zwei von den drei sind notwendig, damit die Diagnose gestellt werden kann. Wie ist die Pathogenese von PCOS? Darüber wird noch diskutiert, aber heutzutage geht man am häufigsten davon aus, dass bei diesen Patientinnen zur Veränderung in der Produktion von Gonadoliberin kommt. Die Produktion von Gonadoliberin ist bei den Patientinnen vermehrt. Dadurch wird vermehrt auch luteinisierendes Hormon produziert und der führt zur vermehrten Produktion von Androgenen, nicht allerdings in Nebenniere, sondern in den thekalen Zellen. Und das können wir unter Umständen in dem Labor messen. Hier sehen Sie den Vergleich von Laborwerten, die Sie unter Umständen erwarten können bei den Patientinnen mit PCOS, AGS und Cushing-Syndrom. Sie sehen, dass Testosteron kann leicht erhöht sein. Auch andere Androgene können unter Umständen leicht erhöht oder auch normal sein. 17-Hydroxyprogesteron wird vor allem bei den Patientinnen mit AGS erhöht. Bei PCOS kann allerdings auch leicht erhöht sein, bei Patientinnen mit Cushing-Syndrom nicht. Bei Cushing-Syndrom, was Sie erwarten können, sind natürlich die erhöhte, ist natürlich der erhöhte Spiegel von Cortisol. Bei AGS ist natürlich Cortisol erniedrigt, bei PCOS ist der Cortisolspiegel normal. Diese Muster sind also relativ ähnlich. Hier braucht man zusätzliche Diagnostik mit den Tests, hier mit den funktionellen Tests. Hier sehen Sie noch eine vierte Möglichkeit, die unter Umständen zur Hyperandrogenämie führen kann. Das sind die Tumoren. Und die produzieren sehr stark Testosteron und sonstige Androgene. Deswegen ist Androgenspiegel bei den Patienten mit den Tumoren sehr stark erhöht. Auch erhöhte Konzentrationen von 17-Hydroxyprogesteron, Cortisol ist normalerweise bei diesen Patienten normal. Und hier sehen Sie ein Beispiel, eine Patientin, was sozusagen Sie hier sehen, ist nicht ein männlicher Patient, sondern eine weibliche Patientin mit extremen Hirsutismus, mit Oligoamenorrhoe, mit androgene Alopezie, mit Klitorismegalie und mit Testosteronwerten und DHS-Werten, die stark erhöht sind, also Testosteronwerte über 2 Nanogramm pro Liter. Wenn Sie diese sehen bei einer Frau, dann müssen Sie immer an die Möglichkeit eines Tumors denken. Eine wichtige Sache ist schnelle Entwicklung von Symptomen. Also ich habe Ihnen am Anfang gesagt, dass bei Cushing-Syndrom die Symptome entwickeln sich relativ langsam. Bei PCOS ist das auch nicht anders. Bei Patientinnen mit Nebennierenkarzinomen, die Androgene produzieren, sprechen wir über die Entwicklung von Symptomen, die innerhalb von Monaten oder sogar vielleicht von Wochen zu sehen sind. Wie können wir also diagnostisch beim Hirsutismus vorgehen? Wenn Sie dann labormedizinisch die Diagnose stellen wollen, dann an erster Stelle müssen Sie Testosteron, Androstenedion und DHS bestimmen, also die Androgene, sind die normal, dann ist das möglicherweise idiopathischer Hirsutismus. Ist Testosteron und DHS sehr erhöht, also Testo über 2 Nanogramm pro Milliliter, DHS über 7 Mikrogramm pro Milliliter, das ist eigentlich ein Verdacht auf Tumor. Hier werden weitere Tests, vor allem Bildgebung, notwendig. Ist das nicht der Fall, können wir mit Late-Onset-AGS zu tun haben oder mit Cushing-Syndrom oder mit PCOS. Dann können wir weiter diagnostizieren, Late-Onset-AGS mit der Messung von 17-Hydroxyprogesteron in ACTH-Stimulation-Test, bekannt auch als Synaktin-Test, Cushing-Syndrom, wie wir schon gesprochen haben, durch Dexamethason-Test. Und bei PCOS gibt es leider keine gute weiterführende Diagnostik, aber unter Umständen LH-FSH-Quotient kann hier herangezogen werden, da LH wird bei diesen Patienten vermehrt produziert und FSH vermindert. Nichtsdestotrotz, trotz sozusagen, oder neben diesen weiteren Untersuchungen sind auch bildgebende Tests oder bildgebende Untersuchungen bei diesen Patientinnen mit Hirsutismus und Verdacht auch Hyperandrogenämie oder Hyperandrogenämie notwendig. Und das ist mein letztes Dia. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken und Sie auch für morgen einladen. Die Vorlesung morgen ist, glaube ich, in der Psychiatrieklinik. Und wir werden noch eben neben Niere sprechen und zusätzlich auch über Wachstumshormone und Prolaktin. Vielen Dank.